Wir machen dann heute Fortsetzung mit dem Buch Jona, mit dem wir angefangen haben. Mir war das sehr wichtig und je mehr man sich da vertieft und sehr viel drüber nachdenkt, dann öffnen sich eigentlich solche Gedanken, das ist einfach zum Staunen. Und ich denke, jeder von uns macht so seine eigene Erfahrung und jeder findet immer, wenn er die Bibel richtig tiefgehend liest, nicht einfach um ein Häkchen hinzusetzen und sagen, so, ich habe heute mal ein paar Kapitel wieder gelesen, das ist so schön und hat man irgendwie eine Beruhigung des Gewissens, das bringt uns nicht viel. Aber wenn wir mal stehen bleiben, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir betend das Wort lesen, dann öffnet der Heilige Geist uns oft so viele Dinge, das ist einfach zum Staunen. Ja, ich würde es auch genauso wieder vorschlagen, dass zwei von den Jungschalern nach vorne kommen oder auch Teenies. Ihr braucht heute eure Bibel nicht mitnehmen, denn es ist ein bisschen schwierig, finde ich, wenn man so viele Übersetzungen hat und jeder aus seiner eigenen liest und dann kommen die anderen ein bisschen in Schleuder. Es ist gut, dass wir so viele haben und dass wir da drin studieren. Und es ist auch gut, dass jeder seine eigene mitbringt und dann eben vergleichen kann. Aber nicht alle kommen da mit. Und gestern hat Eugen mich auch angesprochen. Heute ist er leider verhindert worden. Es war ihm so peinlich und sagte, ich wollte so gerne dabei sein, aber er hat mich gebeten, sagt, da könnte man vielleicht die Texte auf die Leinwand werfen, sonst er als Anfänger kommt dann überhaupt nicht mehr mit, wenn viele Schriftstellen ist, dann ist ja klar, bevor man das Buch gefunden hat, hat man schon alle Texte gelesen und ist dann schwierig. Ja, und deshalb möchten wir das auch heute auf die Leinwand werfen und wenn zwei Jungschaler oder Teenies jetzt nach vorne kommen könnten und das einmal von der Leinwand durchlesen, wäre schön. Bitteschön. Zwei Mutige. Einer ist schon unterwegs, zwei. Wunderbar. Und das Männer. Wow, sehr gut. So muss das sein. Ja, ihr könnt euch wählen, wer den ersten Text liest. Bitteschön.
Jona 2,1 und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. 2. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme, denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren, nach deinem heiligen Tempel zu schauen.
Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meeresgras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Da hast du, Herr, mein Gott, mein Leben aus meinem Grab heraufgeführt. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen lassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Und der Herr gebot dem Fisch und spie Jona ans Land.
Wunderbar, vielen Dank. Ja. Ich weiß nicht, ob alle dabei gewesen sind damals, aber ich mache trotzdem heute einen kleinen Rückblick in das erste Kapitel, damit wir den Anschluss wieder finden. Wir haben jetzt 2 Wochen Pause gehabt, nächstes Mal wird das was länger und es ist wahrscheinlich schön, dass wir so den Zusammenhang ein bisschen bekommen. Versuche ich dann einen kurzen Überblick über das erste Kapitel, wie das mit Jona angefangen hat, zu geben. Wir haben festgestellt damals, dass das Buch Jona gehört zu den kleinen Propheten. Jona gehört dann eben zu einem kleinen Propheten und das kleine, klein und groß wurde dann eingeteilt in der Bibel in dem, dass sie entweder sehr vieles geleistet haben und das wurde dann geschrieben oder ein großes Buch geschrieben haben mit vielen Kapiteln und so weiter. Viele Prophezeiungen hinterlegt wurden. Das wurde dann eingestuft als großer Prophet und wenn einer dann nicht viel gebracht hat, dann, oder vielleicht nur eine Botschaft, und nur ganz kurz ein paar Kapitel zusammengefasst hat, das wäre dann der kleine Prophet. Aber es kommt bei Gott nicht drauf an. Bei Gott ist das anders. Es kommt drauf an, auf seine Botschaft. Und wir haben festgestellt, dass Jona zwar ein kleiner Prophet ist, aber mit einer großen Botschaft. Es ist nicht wichtig, in welchem Rang, in welchem Status oder welchem Ruf man hat. Wichtig ist die Botschaft, die dahinter steckt, die Botschaft von Gott. Das einzige Buch im Alten Testament ist dieses Buch Jona, was sich an die Heiden richtet. Das haben wir auch letztes Mal besprochen. Ja, das gilt nicht dem Volke Israel. Gott braucht zwar einen Propheten aus dem Volk Israel, aber die Botschaft gilt einzig und allein dem, den Heiden. Das Buch zeigt uns auch, dass auch die hingegebensten Diener in Sünde fallen können, sich verrennen können, eigene Wege einschlagen und in Sackgasse geraten. Aber das zeigt uns auch die Barmherzigkeit und die Gnade. Und ich bin so dankbar, Daniel, der heute dieses Thema uns gebracht hat. Wir werden es heute sehen. Die Gnade Gottes, die eigentlich hinter diesem Ganzen steckt, ja. Das zeigt uns dieses. Und dass wir immer neu anfangen dürfen. Uns aufraffen, Buße tun, ja. Es ist gleichzeitig ein sehr ermutigendes Buch. Wie gut ist es doch, dass Gott uns nicht einfach so laufen lässt. Viele Menschen lässt er laufen. Das hat nichts mit Ansehen der Person zu tun, dass Gott sagt, naja, den lasse ich laufen ins Verderben, aber den pickse ich mir raus, der ist was besser. So, mit dem gehe ich dann eben schwere Wege zwar, aber ich führe den zu Gott. Nein, Gott misst das an anderen Kriterien. Und wenn er sieht, dass diese Person im Herzen, er will, er möchte, und ich muss auch jetzt an Eugen denken, ja, er will, er kämpft darum und so. Und Gott wird ihn nicht fallen lassen. Aber die Menschen, die leichtsinnig drüber hinwegschauen und sagen, ist mir doch egal, die lässt Gott dann auch irgendwann mal laufen. Gott sieht ganz genau, wird das aus ihm was? Will er oder nicht? Und das Buch, das ermutigt uns, ein Mensch, ein Diener Gottes, der sogar so tief fällt, Gott geht ihm nach und er holt ihn wieder raus. Und das ist so wunderbar. Es ist eine große Gnade. Der Auftrag war klar, haben wir gesehen. Jona hat es ganz klar gehört, was er zu tun hat. Der führt ihn aber nicht aus. Jona wollte genau das Gegenteil. Und vielleicht freute er sich sogar, dass diese Stadt endlich mal vernichtet würde. Denn sie war für ihre Brutalität weit und breit bekannt, haben wir auch letztes Mal gehört. Und er dachte, wenn ich diesen Auftrag nicht erfülle, das können wir eigentlich aus der ganzen Situation rauslesen, würden sie dann endlich vernichtet und wir hätten unsere Feinde endlich mal los. Ich würde ihnen die Botschaft nicht bringen, also würden sie das nicht wissen. Gott würde sie in ihrer Brutalität und ihrer Sünde vernichten und wir sind unsere Feinde los. Denn die Assyrer waren die Feinde Israels über viele Jahrhunderte. Und letztendlich haben die Assyrer auch die ganze Stämme, 10 Stämme Israel in die Gefangenschaft geführt, wo das mit dem Israel aufgehört hat. Das waren die Assyrer. Und die Hauptstadt von Assyrien war eben Ninive. Das war die größte Stadt der Antike damals. Und deshalb dachte Jona in sich, endlich mal wird Gott sie dann vernichten, dann haben sie los. Wäre ja doch nur noch gerecht, oder nicht? Menschlich gesehen, ja. Und Jona flieht vor Gottes Angesicht. Wir haben gesehen, wie tief es dann mit ihm hinabgeht. Erst nach Jaffa von Nazareter Gegend, dann in das Schiff, dann in den untersten Raum des Schiffes. Ja, dann legte er sich auch noch flach schlafen und fiel in einen tiefen Schlaf, steht geschrieben. Ich frage mich, wie ist das bloß möglich, in diesem Zustand so tief einschlafen zu können? Einmal der innere Zustand, der flieht von Gott, ein Prophet. Und dann noch der schreckliche Sturm, die äußeren Umstände. Das waren keine solche Schiffe, wie sie heute sind. Dann denkt dann die halbe Stadt, die geht in Bewegung, wenn man dann am Hafen steht und guckt sich ein Riesenschiff an. Das waren Bötchen gegenüber solchen Schiffen. Und wenn ein richtiger Sturm ausgebrochen ist, dann hat das geschmissen, als ob das so ein Stückchen Holz war. Und die Meeresleute, die Matrosen, die waren alle in so einer Panik. Das war schrecklich, was da vorging. Jona schläft. Ich frage mich, wie ist das möglich? Muss das Gewissen dann total verstummt gewesen sein? Die ganze Mannschaft schreit, jeder zu seinem Gott. Jona schläft. Die Heiden, und das war mir auch so wichtig, die religiöse Welt, sie weiß Gott zu fürchten. Jona nicht. Ich dachte mir, in jeder Religion heute fürchten die Menschen ihren Gott, egal wie er ist. Ob er nun hilft oder nicht, er hilft ja sowieso nicht. Ihr Gott kann nicht helfen, das wissen wir. Aber sie fürchten ihn. Und um ihn irgendwie zu besänftigen, versuchen sie alles Mögliche ihm zu opfern, führen alle möglichen Rituale durch, um irgendwie ihr Gewissen zu beruhigen. So, jetzt habe ich meinen Gott besänftigt, jetzt wird er nicht so schrecklich zu mir eben sein oder am Ende geht es vielleicht noch gut mit mir. Das ist eine Furcht. Das wissen die Heiden. Jona schläft. Ich dachte, ist das nicht oft so mit uns Christen? Ach, wir haben ja so einen lieben Gott, nicht wahr? Der ist ja so gnädig und so barmherzig. Ich kann ja tun hier und das und ja, ach, der wird ja am Ende sowieso die Augen zumachen. Der kann ja doch mich nicht verderben, einfach so. Ist das nicht dieses Denken der Christen heute so im Hinterkopf? Keine Furcht Gottes gegenüber mehr? Und als der Kapitän ihn dann weckt und fragt, wer er ist und woher er kommt, da sagt er, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und als ich das las, dachte ich, in der Tat, wie widerspiegelt das doch wieder uns Christen heute. Wir wissen und können stolz bekennen, dass wir den wahren Glauben haben. Ja, wir behaupten das doch, und das ist auch richtig, dass nur durch Jesus Christus man das ewige Leben bekommen kann. Und alle anderen Religionen, wenn sie Jesus nicht, Christus nicht ansprechen, nicht anerkennen, gehen verloren. Das sagt die Bibel, ganz klar, das sagen nicht wir. Aber wir haben das, wir bekennen das ganz stolz, so wie der Jona hier. Aber auf der Gegenseite laufen wir in die verkehrte Richtung. Und laufen letztendlich am Ziel vorbei. Das ist das, was wir letzten Sonntag dann so gehört haben, was Jakobus durch den Jakobus in seinem Brief schreibt. Ne? Morten hat ja die Predigt gehalten, wissen wir ja noch alle gut, worüber es ging. Wenn der Glaube und die Werke nicht übereinstimmen, ich sage ja, ich habe den richtigen Glauben, so wie Jona, aber was waren deine Werke? Wie schrecklich. Nun, mit Jona geht es noch tiefer. Ins Meer und ins Bauch des Fisches. Ja, in die Tiefe des Meeres. Und das haben wir auch festgestellt letztes Mal, das ist nicht nur geografisch gemeint. Das ist der typische Werdegang eines verlorenen Sohnes. Nun widmen wir uns zu unserem heutigen Text. Gott entsandte einen, oder die andere Übersetzung sagt, schuf einen großen Fisch. Hier steht übrigens nicht von einem Wal. Wie das die Bibelkritiker oft sagen, das ist ja unmöglich, ein Wal, der kann gar nicht, der ernährt sich ja von Plankton und das sind so kleine Viecher und so, da, sein Rachen und das ist alles so eng, da passt kein Mensch durch. Ja, einmal steht hier nicht überhaupt etwas vom Wal und zweitens hat Gott solche Fische geschaffen und es ist auch heute wissenschaftlich bewiesen, es gibt solche Fische, die ohne weiteres einen Menschen verschlingen können. Und dass es möglich ist, dass ein Mensch da im Bauche des Fischen überleben kann, hat sich auch sogar im Laufe dieser Zeit bewiesen. Denn solche Fälle gab es tatsächlich. Im letzten Jahrhundert gab es das, als die Leute noch oft auf Wale, auf so große Riesenfische auf Jagd gingen und die harponiert haben. Und das ist festgestellt worden, dass einer von den Matrosen tatsächlich von dem Fisch, von dem getroffenen Fisch, wurde verschlungen. Und als sie den letztendlich getötet haben und an Land gezogen haben und den auseinandergenommen haben, das dauerte sehr lange und so weiter, dann haben sie diesen Matrosen, den sie dachten, der wäre verloren, haben sie den da gefunden. Und siehe da, er lebte. Der war zwar besinnungslos, aber er lebte. War eine lange Zeit vom Schrecken und der Kummer, aber als es dann vorbei war, wo er wieder nüchtern und gut denken konnte, hat er sogar das bekannt gegeben, dass er da drin gewesen und wie das zugegangen war, was er so alles erlebt hat. Das möchte ich jetzt die Geschichte nicht alles erzählen, aber das ist wahr. So, nur die Frage. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wie muss es Jona ergangen sein da im Fisch? Haben wir uns mal darüber Gedanken gemacht? Kann man sich schlecht vorstellen. Aber einmal die totale Dunkelheit. Einmal der Schrecken sowieso schon. in dieses kochende Wasser reingeworfen zu werden. Er wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah. Das ist nicht so wie auf den Kindernbibeln oder in den Kindergeschichten, dass manchmal so gemalt wird auf dem Bild, ja, der lächelnde Jona da auf den Wellen und dann kommt doch der lächelnde Fisch und so und dann flupsch und dann ist er da drin und ja. Ob der den Fisch überhaupt gesehen hat, das ist eine große Frage. Der musste kämpfen, vielleicht um sein Leben, oder ist klar, ich weiß es nicht, was er da im Wasser getan hat, wie ein Mensch sich verhält, ich bin nie in so einer Situation gewesen. Aber schrecklich genug war das. Eins war für Jona klar, das ist mein sicherer Tod. In so einem Sturm kann keiner ohne Hilfe überleben. Und wenn die Hilfe nicht zu rechter Zeit kommt, ich weiß nicht, ob ihr das mal erfahren habt, einfach mal mit einer Welle zugedeckt zu werden. Wenn das Meer so richtig mal am Rollen ist, am Ufer, und wir sind dann am Baden am Strand, und wenn dann so richtige Welle kommt und uns dermaßen überrumpelt, dass wir anfangen zu rollen, und wir da in dieser Welle sind. Ist noch eine kleine Welle, natürlich nicht zu vergleichen mit diesem Sturm. Aber wir verlieren alle Orientierung. Wir werden dermaßen mitgenommen und mitgerollt, dann merken wir auf einmal, wie klein wir sind und wie kräftig und wie stark Wasser ist. Deshalb ist Jona hier in so einer Situation gewesen, der wusste nicht, was ihm geschah. Eins konnte der vielleicht nur feststellen, als auf einmal still um ihn wurde. Und er irgendwie in einem so einen schlammigen Rohr schupp, reingezogen wurde. Durchaus möglich. Und dann war alles dunkel und alles still. Diese schreckliche Masse, haben wir schon mal ein Hühnchen oder so auseinandergenommen. Die Frauen, die Älteren wissen, was das ist. Wenn sie dann den Magen aufmachen und so, ich weiß es nicht, ob das so gut riecht. Es ist ätzend, der Geruch, diese Masse, diese Magensäure, die anfing an ihn zu nagen. Wie dem auch sei. Und dann die schreckliche Dunkelheit. Und dann dieses Unbewusste, wo bin ich, was ist los? Es muss schrecklich gewesen sein. Wir können hier weiter das Ganze ausmalen, ja, aber es ist nicht der Sinn der Sache. Gott packte einfach hart zu. Und das wusste Jona. Und Gott muss manchmal richtig uns anpacken. Ist das nicht durchaus in unserem Leben oft so, dass wir nicht immer Sonnenschein, Freude und alles gelingen haben? Rollt Gott uns nicht oft durch solche schwere Zeiten, dass wir nicht aus noch ein wissen, wir denken, wir sind in einer Sackgasse, hier gibt es keine Möglichkeit mehr herauszukommen? Hebräer Kapitel 12, Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut, sagt Paulus hier, widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Merken wir, es geht gegen die Sünde. Es ist ein harter Kampf gegen Sünde. Und das geht nicht immer so schön glatt auf Wellen daher. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht. Die andere Übersetzung sagt Bastarden und keine Söhne. Als ich diese Stelle liest, da dachte ich an den Jakob aus dem Alten Testament. Wir kennen ja alle diese Geschichte, als er dann aus Mesopotamien wieder zurückkommt, nach 20 Jahren, wo er dann von seinem Bruder Esau geflohen ist. Und jetzt kommt er endlich mal zurück mit seinen Frauen, mit Kindern, mit seinem ganzen Vieh und Besitz, wie auch immer. Und als ihm gesagt wurde, sein Bruder Esau, vor dem er sich sowieso die ganze Zeit fürchtete, und ich bin mir sicher, die ganze 20 Jahre hat er ein Problem in seinem Gewissen gehabt und hat Angst gehabt vor dieser Stunde, wenn der eines Tages ihm vor den Augen stehen wird. Und jetzt hört er, der Esau kommt. Und? Kommt alleine? Nee, 400 Mann kommen mit ihm. Da kann man sich vorstellen, was ihm Jakob vorgegangen ist. Er lässt seine ganze Herden hier alleine und geht alleine über den Bach. Und verbleibt die ganze Nacht im Kampf mit Gott. Er hat Angst, er ringt. Er ist in so einer schrecklichen Situation. Man könnte sie vergleichen geistlich mit der Situation von Jona. Sackgasse, was soll ich machen? Das ist der sichere Tod. Wenn ihr schon mit 400 Mann mir entgegenkommt, dann ist davon keine Vergebung die Rede. Da ist nur noch Rachegedanken. Jetzt werde ich bezahlen, die Rechnung geht endlich mal auf. Er ringt mit Gott und betet und bittet von ihm die Hilfe und den Segen. Und was passiert? Anstatt jetzt, vielleicht hat Jakob sich das vorgemalt, dass Gott ihm einen Engel zur Seite stellen wird. Vielleicht wird er ihm irgendwie die Kraft geben oder wie auch immer. Aber nicht so, wie das kam. Da kriegt er auf einmal einen heftigen Schlag verpasst auf die Hüfte, so dass der Jakob nachher nur noch humpelte. Und wisst ihr, da habe ich gedacht, ja, ein humpelnder Israel. Er sagt, du wirst jetzt Israel heißen. Das war der Segen, ein Schlag auf die Hüfte und ein neuer Name. Und ein humpelnder Israel ist viel mehr wert und nützlicher als ein gesunder Jakob. Wachsen wir, ihr Lieben, nicht mehr in unserem geistlichen Leben, wenn Gott uns in die Presse nimmt? Wenn er uns mal einen Schlag verpasst? Und fallen wir von ihm nicht ab und gehen in die verkehrte Richtung, wenn es uns in allem immer gut geht? Jona könnte jetzt natürlich im Bauche des Fisches anfangen zu klagen und zu murren und sagen, ach, wo ist nun dieser Gott der Liebe? Warum lässt ihr das jetzt zu? Was habe ich denn da so Schlimmes getan? Womit habe ich das verdient? Kommen uns diese Frage nicht bekannt vor? Oh, wie oft man mit ungläubigen Menschen ganz besonders spricht. Ja, was ist das für ein liebender Gott, wenn der das zulässt und das macht? Und leider hört man das auch von Christen. Da kommt auf einmal die Diagnose Krebs. Und dann fällt man in ein Jammer. Ach Herr, womit habe ich das verdient? Was habe ich denn ihm Schlimmes getan? Ich ging ja doch so immer brav zur Kirche und ich habe auch immer die Bibel gelesen und ich habe ja auch gebetet, so viel ich konnte. Was ist denn jetzt los, Herr? Womit habe ich das verdient? Aber seltene Christen fragen, Herr, wozu soll das gut sein? Was willst du mir damit sagen? Nimmst du mich jetzt gerade in die Mangel? Jona macht's nicht. Aber was er macht, er betet zu Gott. Jetzt betet er. Oh, Jona, wie lange hat Gott schon darauf gewartet? Die Hoffnung für alle Übersetzung sagt, dort betete er. Ja, warum denn jetzt erst? Warum denn nicht damals, als du noch zu Hause warst und gerade die Botschaft bekommen hast? Haben auch letztes Mal darüber gesprochen. Warum betest du erst jetzt? Oder vielleicht unterwegs, als du schon von Gott liebst, du wusstest das doch, dass du dich vor Gott nicht verstecken kannst. Wieso bist du nicht zu Gott gegangen und hast ihm so deine Frust einfach damals ausgesprochen? Oder als der Kapitän dich geweckt hat schon, na dann müsstest du wenigstens bei dir klingeln, was hier abgeht. Ja, und du hast es auch verstanden. Du hast es auch zugegeben, es ist wegen mir, wirft mich ins Meer. Anstatt dann zu Gott zu beten, hast du auch noch Suizidgedanken? Und sagst, jetzt ist alles vorbei, komm. Nein, erst jetzt, knapp vor dem Ende. Können wir das nicht oft auch in unserem Leben, ihr Lieben, anwenden? Gott geht mit uns Wege, mit jedem sein persönlichen. Wie der Weg auch aussieht. Aber wann fangen wir dann an, zu Gott zu beten? Am Anfang des Weges? Ist unsere Beziehung wirklich so gut aufgebaut mit unserem Herrn, dass wir es sofort erkennen und fangen an, mit ihm darüber zu reden? Oder vielleicht in der Mitte unseres Weges, wenigstens dann? Oder warten wir wirklich bis zum Schluss, wo es schon gar nicht mehr geht und dann in Not schreien wir zu ihm? Würde sich Jona demütigen, wer weiß, wie es ausgehen würde, wenn er sich nicht getan hätte, ja. Wenn er auch hier die letzte Möglichkeit verpasst hätte, Wir wissen nicht, wie es ausgehen würde. Aber eins ist klar, Gott war auf Jona nicht angewiesen und ist auch auf keinen von uns. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und wenn er diese Wege mit uns geht, dann ist es nur Gnade. Nur seine große Barmherzigkeit, mehr nichts. Und wenn Gott hier im Bauche des Fisches im letzten Augenblick nicht gebetet hätte, wäre er umgekommen. Aber Gott hat andere, ja. Und Gott hat, wenn er keine andere hatte, auch einen Plan B. Er hat das sogar so krass ausgedrückt, der Herr Jesus, als er in Jerusalem reingefahren ist und die Schriftgelehrten Pharisäer haben gesagt, verbiete ihnen, als sie dann geschrien haben, Hosianna, dem Sohne Gottes, ja, dem Sohne Davids. Sagt er, wenn die schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Also merken wir, Gott ist auf uns absolut nicht angewiesen. Ja, bei Gott ist viel Vergebung. Doch die Folgen müssen wir oft selbst ausbaden. Und die nicht unbedingt schön oder angenehm sind. Vers 3, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn. Drangsal ist ein altes Wort, altdeutsches Wort, vielleicht wird das immer weniger benutzt heute. Aber Drangsal ist qualvolle Bedrückung oder ein tiefes Leid. Ja, Gott musste Jona erst ganz, ganz runterdrücken. Die Joni Erickson, vielleicht kennen wir diesen Namen, das ist eine Frau, die in ihren jungen Jahren mit 17 mal einen Kopfsprung ins Wasser gemacht hat und dabei sich die Wirbelsäule gebrochen hat und so lebenlang im Rollstuhl verbringen musste. Sie hat man Folgendes gesagt: Manchmal mutet uns Gott zu, was er hasst, um zu erreichen, was er liebt. Und die Aussage hat es in sich. Und das musste nun Gott Jona zumuten. Nun, was liebt Gott in uns oder an uns? Ein zerschlagenes und zerbrochenes Herz, ja, ein demütigen Geist. Psalm 51, Vers 19. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz willst du oder wirst du, oh Gott, nicht verachten. Oder Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe. Wem? Denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Gott ist in den Schwachen mächtig. Und wenn wir uns ihm völlig hingeben, dann brauchen wir oft viele, viele Wege nicht gehen, die wir gehen. Jona erkennt es, dass es nicht die Schiffsleute waren, die ihn ins Meer warfen, sondern der Herr. Er sagt es ganz klar. Er gibt es zu, dass er selber an diesem Ganzen schuld ist. Hätte er sich auf den Weg nach Ninive sofort gemacht, bliebe ihm so einiges erspart. Geht es uns im Leben auch nicht oft so? Und ich denke, so manch einer, der sitzt jetzt hier und ich bei der Vorbereitung habe sehr viel Gedanken drüber gehabt. Oh, in der Situation oder in der Situation in meinem Leben. Hätte ich sofort auf die Stimme des Geistes gehört, wäre mir dies erspart geblieben, würde dies und jenes nicht kommen. Ganz einfach. William MacDonald hat es mal einen Satz gebracht und das fand ich auch so wunderbar. Er sagt, wann begreifen wir mal, dass Gott durch Krankheit und Not zu uns spricht? Es ist sicher richtig, dass Krankheit, Leid und Unglück zu gefallener Schöpfung hinzugehören. Wenn sie uns aber in ungewöhnlicher Häufigkeit und unter höchst ungewöhnlicher Umständen treffen, dürfen wir uns nicht von der Tatsache verschließen, dass der Herr versucht, in unsere Herzen und unser Gewissen einzudringen. Von welchem Wohlstandsevangelium kann man da noch hier sprechen? Wie oft, gerade dann, wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir mit einer Krankheit konfrontiert werden, wenn wir einen Unfall haben oder wenn wir noch irgendwelche Schwierigkeiten in der Familie haben. Manchmal gebraucht Gott die unmöglichsten Dinge. Manchmal gebraucht Gott unsere Kinder, unsere Eltern, unsere nahesten Freunde dazu, um uns etwas zu zeigen. Da kommen wir in schreckliche Schwierigkeiten und wir fragen, Herr, wozu ist das gut? Von wegen, wenn du zu Jesus kommst, dann geht's dir gut. Dann ist alles wunderbar in deinem Leben. Du wirst nie krank werden. Du kannst dich nur noch freuen. Kein Leid wird dich treffen. Geld wirst du haben genug. Und du wirst einfach im Wohlstand dich baden dürfen. Das predigt man heute oft. Von wegen. Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zu Freude, ja, sondern zu Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wenn ein Kind, ihr Lieben, den Eltern ungehorsam ist, verlässt es automatisch den Segenskreis, in dem es sich befindet. Und die Eltern, wenn sie das Kind lieben, müssen Maßnahmen ergreifen, um es wieder in diesen Segenskreis hineinzubringen. Ich frage mich immer wieder, ist das Liebe, wenn die Eltern ihrem Kind alles erlauben, was es will? Ist das Liebe, wenn das Kind über die stark befahrene Straße laufen will und die Eltern nichts dagegen unternehmen? Das Kind will es doch, sagt man. Ihr Lieben, so wie Paulus das an die Galater schreibt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Er ist in unserem Herzen drin, er ist auf dem Thron und er hat zu sagen, wo es lang geht, nicht mehr wir. Und deshalb nimmt er uns oft in Zucht und zeigt uns die Wege, so wie er mit Jona gegangen ist. Und das war nichts als nur seine Liebesabsichten. Neulich habe ich nochmal diese Geschichte gehört, eine und der andere wird sie kennen, aber ich dachte, ich wiederhole sie nochmal, das ist so ein schönes Beispiel. Da geht ein Wanderer in den Bergen und stößt auf eine Hirtenhütte. Er geht rein und sieht den Hirten da gerade sitzen und ein Schaf auf dem Heu liegen. Viele Schafe liegen um ihn rum, es geht zum Abend. Und dieses eine Schaf liegt auf dem Heu ganz friedlich, er streichelt es. Aber seinem Blick ist es auch nicht entgangen, dass ein Fuß bei diesem Schaf gebrochen ist. Natürlich kommt er ins Gespräch und fragt sofort, ist neugierig, sagt er, oh, ist das irgendwo gestolpert, ist es irgendwo in eine Situation gekommen, dass es sich das Fuß gebrochen hat? Nein, sagt der Hirte, ich habe ihm den Fuß gebrochen. Oh, ja, dieses Schaf, immer wieder lief es mir weg. Dabei wusste das genau, sie kannte meine Stimme, dass die das nicht tun darf. Mal habe ich sie knapp so vor dem Abhang retten können, mal war sie im Dornbusch verhängt, mal war sie wieder weit weg und war fast an die giftige Kräuter dran gekommen, wie auch immer, aber ich musste es immer wiederholen. Und eines Tages habe ich gesehen, dass einige Schafe sich ihr angeschlossen haben, oder diesem Schaf, und sind hinterhergelaufen. Und dann musste ich dieses unternehmen. Dann habe ich in diesem Schaf den Fuß gebrochen. Es war bockig, es schlug um sich und war sehr unzufrieden. Mittlerweile leckt es meine Hände und hat es verstanden. Ich weiß, der Fuß wird wieder heilen. Er hat es verschient und hat es alles versorgt. Der Fuß wird wieder bald in Ordnung sein. Und dieses Schaf wird nie wieder weglaufen. Ich dachte, wie schön. Handelt Gott es nicht oft so wie mit Jona, auch mit uns? Nochmal zum Vers 2. Er betete zu wem? Ja, zu dem Herrn, seinem Gott. Das fand ich so schön. Jona schreit nicht zu jemandem, er meckert nicht rum, er weiß ganz genau die richtige Adresse. Er betet zu seinem Gott. Nicht so wie der Naaman aus dem Alten Testament. Wir kennen diesen syrischen Hauptmann, der krank wurde. Und als er das erfahren hat von diesem Mädchen, dass da in Israel es einen Propheten gibt, der ihn heilen könnte. Und was macht der Naaman? Erstmal geht er zu seinem König. Gut, vielleicht muss er die Erlaubnis haben, wie dem auch sei. Der König schreibt einen Brief an wen? An den Propheten? Nein, an den König von Israel, der ein gottloser Kerl war zu seiner Zeit. Und jetzt fährt dieser Naaman nicht zum Propheten, sondern zu diesem König. Ja, hör mal, Naaman, das Mädchen hat gesagt, zum Propheten sollst du gehen. Falsche Adresse. Geht es uns auch nicht oft so, wenn wir dann in Not sind, wenn eine schwierige Situation kommt, wo gehen wir hin? Fragen wir wirklich als erstes unseren Herrn? Oder laufen wir als erstes zu irgendwelchen Menschen, zu den Ärzten, zu Psychotherapeuten oder wie die auch heißen, Psychologen? Oder noch schlimmer, wenn die Menschen dann sich Wahrsage und Hypnose reinholen und dann gehen sie zu diesen Menschen und versuchen, da Hilfe zu holen. Wie schrecklich, und leider sind es auch sogar Christen. Nichts gegen Ärzte, natürlich gehen wir alle zum Arzt. Doch was ist bei uns die höchste Priorität? Welche Frage steht bei uns, wenn etwas über uns gekommen ist? Dass ich wieder schnell gesund werde? Oder frage ich, Herr, was hast du mir jetzt gerade zu sagen? Warum widerfährt es mich gerade jetzt? Dass wir zu die richtige Adresse. Jona wusste, er hat nichts angefangen zu überlegen, wie komme ich hier bloß raus? Ach, hätte ich doch noch ein Messer, vielleicht würde ich hier anfangen, was rumzuschneiden und so weiter. Ja, ich weiß es nicht. Er weiß genau, ich muss zu meinem Gott. Er redet jetzt zu mir. Vers 3. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich und du hörtest meine Stimme. Hier ist nicht der Tod gemeint, ne? Einfach mal nebenbei. Oft, wenn man das den Tod so sehr nahe war, dann haben die Menschen oder benutzen die diesen Ausdruck Totenreich. Na, wir, denke ich mal, kennen diesen Gebrauch. Wenn es dann irgendwo in einer schrecklichen Situation wir befinden, dann sagen, boah, das ist hier die Hölle, echt, hier ist die Hölle los. Haben wir den Ausdruck gehört? Das war auch damals. Er schreibt aus dem Totenreich. Ihm kam das schon so vor, der wäre im Totenreich. Psalm 30, 4 sehen wir es nochmal. Du hast meine Seele aus dem Totenreich herausgebracht. Oder Psalm 23, 4. Und ob ich schon wandelte im finsteren Todestal, fürchte ich kein Unglück. Das heißt, man hat dieses Wort auch oft gebraucht, wenn man in ganz schwierige Situationen, wie man sich das eben nach den Menschenvorstellungen vorgestellt hat, die Hölle oder den Totenreich. Ich rief, sagt er, ich schrie. Ach, würde Jona zum richtigen Zeitpunkt mit Gott über alles reden, brauchte er jetzt nicht rufen. Denn rufen ruft man, wenn man in der Not ist. Psalm 50, 15 kennen wir die Rufnummer Gottes, ne? Sagen wir immer, rufe mich an in der Not. Ja, in der Not. Aber wenn man nicht in Not ist, wenn man auch alles in Ordnung ist, dann brauchen wir nicht rufen. Dann reden wir mit ihm, denn er ist ja in unserem Herzen. Jona ruft jetzt hier. Ja, er schreit. Und schreien schreit man ja immer, wenn man schon weit weg ist. Und Jona war ziemlich weit weg von Gott gekommen. Die alle Wogen und Wellen gingen über mich. Manchmal muss Gott die äußersten Maßnahmen ergreifen, um uns zu erreichen. Und ich finde, das ist Gnade. Ich könnte ja auch sagen, naja, willst du nicht, brauchst du nicht. Habe ich einen anderen. Und ich sprach, und jetzt den letzten Gedanken, den fand ich so interessant. Der hat mich richtig mitgenommen. Und ich sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Wer sprach da? Jona? Ich? Er sagt ich, nicht Gott. Aber wer steht eigentlich hinter diesem Ich? Ich denke, wir kennen alle diese Situation, wenn wir dann zu Gott beten, sage nachher, wie soll ich das hier machen? Ich weiß es nicht, hilf mir doch. Und dann auf einmal sagt er uns das. Aber wir nehmen das nicht mehr wahr, dass er das war. Wir haben ja ihn darum gebeten. Mit Handumdrehen reden wir mit jemandem und sagen, oh, ich habe diesen Gedanken dann gehabt. Ne? Kommt euch das bekannt vor? Ah, ich dachte, ich mache das mal so und so. Wir betrüben damit eigentlich den Heiligen Geist, einmal so nebenbei. Aber zweitens hat ja Gott geredet zu uns. Er hat ja uns das offenbart. nun redet nur Gott durch uns oder zu uns. Nein, wir wissen ganz genau, auch der Feind steckt dahinter. Nun meine Frage, wer sprach das jetzt? Und ich, sagt er, sprach, ich bin von deinen Augen verstoßen. Konnte Gott ihm das hineinflößen? Du bist jetzt von den Augen? Nein, Gott stand zu ihm. Es waren seine Wege, er wollte den Jona hier jetzt rausholen. Das war nichts anderes als der Satan selbst. Der hat ihm das jetzt hier in diesen letzten Gedanken, in seinen letzten vielleicht Atemzüge hineingeflößt. Du bist verloren. Und schaut mal, was für eine Parallele in Jona 4,2. Und Jona betete zum Herrn. Wir werden noch darüber sprechen später. Nicht heute. Ja, und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, dass ich noch als ich noch in meinem Lande war, denn ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Merken wir, ich wusste, denn ich habe so gedacht. Ja, wer steckt dann hinter diesem Ich? Und jetzt versuche ich das mal von der anderen Seite zu zeigen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass der Teufel dahinter steckte. Ja, der Teufel weiß, dass Gott barmherzig ist, gnädig ist, von großer Gnade, der weiß das ganz genau. Und jetzt benutzt er diese Eigenschaften Gottes und flößt das dem Jona hinein und sagt, du, wenn du dahin gehst nach Ninive und denen das sagst, dann werden die Buße tun womöglich. Und dann wird der barmherzige Gott, der ist ja barmherzig, der ist ja gnädig, der wird ihnen dann vergeben. Und deine Feinde hast du immer noch am Hals. Das kannst du doch nicht machen. Merken, wie wir dahinter steckt. Wenn das der Geist Gottes gewesen, dann würde ja Jona freudig dahin gehen. Er würde sagen, ja, diese Leute, die müssen ja auch gerettet werden. Und ich weiß, Gott, du bist ein barmherziger Gott. Das habe ich ja oft erfahren an mir und an meinem Volk. Jona kannte Gott und wusste, wie er so barmherzig und geduldig mit dem Volk Israel war, die ganze Zeit. Er wollte aber nicht, dass diese Barmherzigkeit und Gnade über das Volk der Assyrer kommen sollte. Und deshalb war das der Teufel, der ihm dieses eingeflößt hat in seinen Gedanken. Aber der sagt das ja nicht ganz klar. Der Teufel war, da sagt er, ich dachte, Jona, ja, du dachtest, aber das kam nicht von mir. Würde Gott sagen. Ihr Lieben, da habe ich so viel daraus gelernt. Wie oft werden wir in unsere Gedankenwelt gelenkt. Und hier können wir so krass und so klar diesen Kampf, diesen geistlichen Kampf in unserem Herzen erkennen. Wir sind eine lebendige Seele, die in Gottes Augen so wichtig ist. Und Gott hat uns seinen Geist geschenkt. Und jetzt sind wir aber auch im Fleisch, in diesem das verloren geht. Und der Teufel kommt und durch unser Fleisch versucht, in unsere Seele einzudringen. Und der Geist Gottes spricht von seiner Seite. Und das ist diese Zerrissenheit. Ihr Lieben, da konnte ich so viel lernen. Wie geht es uns? Auch wir befinden uns oft in solchen Situationen, dass wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wollen das vor Gott prüfen. Wollen ruhig werden und sagen, Herr, redest du jetzt zu mir? Ist das in deinem Sinne? Oder will der Feind mir gerade jetzt etwas sagen? Ja, der Feind, der benutzt das Wort Gottes. Das hat er sogar bei Jesus probiert. Es steht doch geschrieben. Wenn du dich hier runterwirfst, dann werden die Engel dich tragen und dein Fuß wird nicht gebrochen oder beziehungsweise du wirst dich nicht stoßen an den Stein. Das macht der Feind. Der Herr aber, der hat Barmherzigkeit und Gnade. Die typische Masche des Teufels. Er sagt ja zu Jona, lauf weg, das kannst du nicht machen. Und dann gibt er ihm auch Gelingen, alles wunderbar, unterwegs, der kommt dahin, klappt alles, das Schiff steht gerade im Hafen, wunderbar, er bezahlt, das Geld reicht aus, ich kann los, alles wunderbar. Und jetzt kam auf einmal der große Sturm, jetzt kam die große Not und jetzt macht der Teufel, jetzt sagt er, jetzt bist du verloren, du bist jetzt verstoßen von Gott. Ich habe zu mir gesagt, nein, der Teufel hat dir das gesagt, du bist jetzt verstoßen, mit dir ist alles aus. Merken wir, was der Teufel mit uns auch immer wieder macht? Erst gibt er uns immer wieder Gelingen, mach, 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 mach. Und wenn wir dann in der Sackgasse, wenn die Rechnung dann aufgeht, dann sagt er so, jetzt ist alles verloren. Die kannst du gar nicht bezahlen, kannst du vergessen. Und dann lässt er uns fallen. Er betrügt uns einfach ständig. als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von dem Herrn. Ja, könnte man sagen, noch einmal gut gegangen. Jona hat aber ein Gelübde abgelegt. Was das ist für ein Gelübde gewesen, wann das gewesen ist, wird hier nicht gesagt. Aber er hat Gott etwas versprochen. Vielleicht am Anfang, als Gott ihn als Prophet berufen hat und hat ihm gesagt, Jona, ich möchte mit dir zum Volk Israel sprechen oder auch zu den anderen, wie dem auch sei. Und er hat es versprochen. Ihr Lieben, was haben wir unserem Gott versprochen? Was haben wir versprochen, als wir durch die Taufe bezeugt haben, wir haben gesagt, das ist ein Bund. Ich habe versprochen, Gott zu dienen, Gott zu folgen, ihm immer treu zu sein. Halten wir es? Hier sehen wir die volle Kapitulation von Jona. Und was passiert? Und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona ans Land. So, Jona. Eine Runde gedreht, versuchen wir es jetzt nochmal. Nur, das machen wir am nächsten Mal oder beim nächsten Mal. Gott segne uns dabei. Amen.